Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch zu einem Austausch mit spannenden Gästen rund um das Thema Nachhaltigkeit und zwar Nachhaltigkeit auch in Unternehmen. Also spannend für eben UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen, sich das hier mal anzuhören und sich eben auch dieser Reise anzuschließen zu mehr Nachhaltigkeit und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als Fett Consulting befinden uns ja auch schon seit längerem auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Da nehmen wir euch eben mit. Denn am Ende glauben wir fest daran, dass es nur gemeinsam geht, dass es alle brauchen, dass es vor allem alle Unternehmen braucht. Und wir, das sind wir immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
Moin Maike, mir geht's eigentlich ganz gut. So leicht angeschlagen bin ich noch. Wir sind ja gerade hier Premiere in München mit unserem mobilen Setup. Haben hier aber einen schönen Besprechungsraum und scheint irgendwie alles ganz gut zu klappen. Ja, ansonsten sind wir schon gut in den Tag gestartet. Das ist ja auf alle Fälle irgendwie schön. Wir sind jetzt hier gerade bei Microsoft und muss man sehr viel Kaffee trinken. Aber der Austausch ist halt super. Wie geht's dir?
Gut, ich liebe diese Tage, ja. Also wir sind irgendwie hier, wir dürfen mit ganz vielen Menschen sprechen, zu Kunden, zu übergeordneten Themen, zu Strategie, zu anderen Partnern und ja, wie du sagst, ist es viel Kaffee? Ich lege auch nachts dann jedes Mal wieder da und das Herz pumpt so und ich ärgere mich, dass ich wieder so viel Kaffee getrunken habe, aber heute waren es auch schon wieder drei. Naja, es ist, wie es ist, aber jetzt können wir kurz ein bisschen entspannt durchatmen und uns vor allem mit einem ganz tollen Thema und mit einem tollen Gast beschäftigen. Wen haben wir denn hier?
Ja, wir haben Simon Bergler da. Simon, wir haben uns ja kennengelernt durch Achim Hensen, den wir ja auch schon zweimal im Podcast hatten, also von der Purpose-Stiftung. Und oh Wunder, geht es um das Thema Verantwortungseigentum. Denn das ist ja auch was dich gerade bei deinem Unternehmen The Dive umtreibt. Und du hast ja auch schon vorher Erfahrung gesammelt. Also LinkedIn-Leser kennen ja die neue Narrative und wahrscheinlich auch noch mehr Menschen. Und die hast du ja ins Verantwortungseigentum oder die habt ihr ja ins Verantwortungseigentum überführt. Also das bedeutet, die sind schon in Verantwortungseigentum. Insofern ist es ja für euch auch ein logischer Schritt, jetzt auch wieder bei The Dive, bei uns ja auch. Und das ist ja eben die Frage, ne? Also wie kann man eigentlich das Wirtschaftssystem lebensdienlich weiterentwickeln? Damit beschäftigst du dich. Dazu hast du ja auch ein Buch geschrieben namens The Stellar Approach. In dem Buch bringt ihr einen eigenen Transformationsbaukasten mit. Eben auch eigentlich mit der gleichen Idee, dass sich auch eben mehr Unternehmen anschließen können zu dieser Transformation Richtung regenerativen Nachwirtschaften. Und im Endeffekt braucht man ja eben für dieses große Ziel der Reformation des Wirtschaftssystems, braucht man natürlich viele Unternehmen und insofern braucht es da natürlich auch Baukästen und Basis und Standards und Erfahrungswissen. Und da freue ich mich total auf den Austausch heute. Simon, wie geht's dir denn?
Ja, hallo Maike, hallo Nils. Schön, mit euch ins Gespräch zu kommen. Mir geht's ganz gut auch. Ich sitze in Berlin, anders als ihr, nicht in München. Hab mich von hier aus zugeschaltet und hab schon einen relativ vollen Vormittag gehabt, aber bin jetzt ganz bei euch und freue mich auf das, was wir zu besprechen haben in der nächsten Stunde.
Schön, dass du hier bist. Ja, wir starten ja immer mit der Frage, die wir jedem Gast stellen, nämlich wie du zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. Lässt sich auch weit greifen, der Begriff. Und für uns bedeutet natürlich Nachhaltigkeit irgendwie auch ein Unternehmen nachhaltig aufzustellen. Aber vielleicht kannst du ja nochmal, was macht der Begriff überhaupt mit dir? Und wie würdest du sagen, bist du dann jetzt auch auf diese Reise gekommen?
Ja, der Begriff macht nicht so viel mit mir. Ich finde, nachhaltig ist, also es ist so, ja, ausgelatscht natürlich durch alle Arten von Nachhaltigkeitsdiskussionen, versteht auch irgendwie jeder ein bisschen was anderes drunter. Das ist ja häufig so bei solchen Buzzwords. Also für mich ist eher die Leitfrage gewesen, in dem, was ich jetzt ja auch die letzten ja fast 10 Jahre bei The Dive mitgestalte. Was für eine Wirtschaft haben wir eigentlich gebaut in den letzten Jahrzehnten, letzten Jahrhunderten, kann man ja fast schon sagen. Und was von dieser Wirtschaft, so wie wir sie halt gebaut haben, ist eigentlich noch hilfreich für die kommenden Generationen? Und was davon ist vielleicht eher so gestaltet, dass wir ehrlicherweise anerkennen müssen, dass das die aktuellen Krisen nicht nur nährt, sondern auch teilweise Ursache für diese Krisen ist. Und mit dem Blick sozusagen zu schauen, okay, wie könnte denn eine sinnvolle systemische Weiterentwicklung des Wirtschaftssystems aussehen und was wiederum können einzelne Organisationen, also ich bin ja vom Hintergrund her Organisationsentwickler, Transformationsbegleiter, was können denn einzelne Organisationen dazu beitragen, dass diese neue Form des Wirtschaftens entsteht? Weil wie es halt immer so ist, wir haben natürlich die Regulatorik, die Rahmenbedingungen gestaltet und da passiert ja auch schon einiges heutzutage und gleichzeitig braucht es aber halt auch die Veränderung im System und Menschen, die halt Sachen einfach anders machen oder wenigstens anfangen, sich andere Fragen zu stellen, muss man sozusagen. Und ich selbst bin, ich weiß gar nicht genau, also ich bin biografisch, komme ich aus einem Elternhaus, was eher so ein bisschen wirtschaftsfern unterwegs war. Mein Vater ist Architekt gewesen oder macht das teilweise heute sogar noch in seinem betagten Alter. Und kann mich erinnern, dass, also ich bin, hab Kommunikationswissenschaften studiert, bin dann, wie, so, wie das manchmal so durch die Zufälligkeiten des Lebens passiert, bin ich in der Strategieberatung dann erstmal gelandet, habe eine Agentur, eine Strategieagentur mit aufgebaut. Man kann mich schon erinnern, als ich so die ersten Berührungspunkte zum, sagen wir mal, zu der Wirtschaft hatte und zu Wirtschaftsunternehmen, dass ich schon auch das interessant fand und immer auch so ein Irritationsmoment da war, wo ich dachte, aha, also das ist das, was wir jetzt so als, keine Ahnung, Projekte und Wirtschaft bezeichnen. Das hat mich eigentlich nie losgelassen. So, ich habe dann, also war dann in einer unternehmerischen Rolle eigentlich von Anfang an, habe mich bemüht, im Rahmen der Möglichkeiten irgendwie ein cooles Unternehmen mitzugestalten. In diesem ersten Kapitel, wo es dann eher um Strategieberatung rund um Marken-, Kommunikations-, Marketingstrategien ging. Und habe mich auf dem Weg eigentlich dann aus verschiedenen Gründen in Richtung Organisationsentwicklung weiterentwickelt, weil ich gemerkt habe, einerseits fehlt mir so ein bisschen das Handwerkszeug, wenn es um die sogenannte Implementierung von Strategien geht. Also das hat ja immer was mit Menschen zu tun, mit denen man in irgendeiner Art und Weise in Resonanz geht, in Kontakt geht oder auch nicht. Also das war ein Grund, warum ich mich angefangen habe, stärker für Organisationsentwicklung zu interessieren. Und ein anderer Grund war aber schon auch der, den ich eben genannt habe. Also was, soll ich sagen, welche Methoden, welche Hilfsmittel, welche Akupunkturnadeln, welche Hebel braucht es eigentlich, um systemische Entwicklung voranzutreiben? Und da schien mir die Einflugschneise Organisationsentwicklung eine ganz taugliche zu sein. Und das Thema hat mich so stark beschäftigt, dass ich eigentlich dann mit anderen Menschen zusammen eben ein Unternehmen auch dazu gegründet habe. Also diese Frage von Gestaltung einer lebensdienlichen Wirtschaft, das ist nach wie vor der Purpose, den wir uns bei The Dive in der Gründung schon gegeben haben. Mit all den Fragen, die sich da stellen, mit all den Paradoxien, mit all den Zielkonflikten, die auf dem Weg lauern. Und das heißt, dass wir in dieser Frage eben einerseits natürlich unsere Kunden begleiten durch Beratungsangebote, Ausbildungsangebote. Und dass wir schon aber natürlich auch uns selbst als Labor oder als Prototyp für eine solche lebensdienlichere Organisation verstehen. Und wie gesagt, wir sind da nicht perfekt, wir sind da lange noch nicht am Ende, aber wir versuchen halt ein paar Dinge mit einer gewissen Konsequenz auszutesten. Und dazu gehört unter anderem auch das Thema Eigentum. Da hat man das jetzt gerade angedeutet hast schon, Nils. Also wir sind mit der ganzen Verantwortungseigentumsszene schon länger im Austausch, haben auch mit der neuen Narrative natürlich Berührungspunkte schon gehabt und sind als The Dive auch gerade auf dem Weg in diese Richtung, ja.
Wenn man halt mal guckt, manche beschreiben das ja als Enkelfähigkeit. Du hast es ja halt dann irgendwie beschrieben, dass halt eben auch die folgenden Generationen auch noch weiter, also Freiheitsgrade haben oder weiter wirtschaften können. Ne, du bezeichnest das ja auch als regeneratives Wirtschaften. Wie würdest du denn das umschreiben? Also was verstehst du denn darunter?
Naja, die Definition kommt jetzt, glaube ich, nicht nur von mir, sondern das ist ein Begriff, der sich in den letzten Jahren einfach, ja, ich glaube, auch um sich von diesem klassischen Nachhaltigkeitsverständnis abzusetzen, würde ich mal sagen, der sich verbreitet, weil jetzt in der Definitorik gesprochen ist es halt so, dass das klassische konventionelle Nachhaltigkeitsverständnis ja endet beim Thema Do No Harm, keinen weiteren Schaden hinzufügen. Also mit dem, was man wirtschaftlich tut, darauf zu achten, dass man keinen sozialen oder ökologischen Schaden produziert. Das hätte ja theoretisch auch wahrscheinlich sogar klappen können, wenn wir halt nicht schon so viel Schaden angerichtet hätten in den letzten Jahrzehnten. So, das ist der eine Grund, warum dieses klassische konventionelle Nachhaltigkeitsverständnis ein Stück vielleicht auch zu kurz greift. Und der andere Grund ist natürlich schon der, dass wir als Menschen ja nicht der Natur gegenüberstehen, sondern wir natürlich Teil dieses riesengroßen Stoffwechsels sind. Und das ist auch überhaupt kein neuer Gedanke, sondern ich glaube, viele, viele, viele Generationen vor uns haben das sehr, sehr selbstverständlich verstanden. Und wir haben natürlich die letzten Jahrzehnte uns da so ein bisschen in eine Fiktion reinbegeben, dass wir sehr linear angefangen haben zu denken, sehr separatistisch angefangen haben zu denken im Sinne von der Mensch hier, die Natur da. Also diese ganze extraktive Verständnis von wir bedienen uns oder das instrumentelle Verständnis, wir bedienen uns an der Natur. Das ist ja was vor, keine Ahnung, 2000, 5000 Jahren wahrscheinlich keiner so richtig verstanden hätte, was wir hier gerade machen. Und das finde ich ist auch immer wichtig, das sich vor Augen zu rufen, dass wir in einer Ausnahmesituation natürlich leben. Ne? Für uns ist das der Normalzustand. Wir sind ja alle reingeboren in diese Art von Wirtschaften, auch in diese Art von Gesellschaft, in diese Art von Machtverteilung auf diesem Planeten und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich alles andere als der Normalzustand. Das wird eine historische Ausnahmeerscheinung sein. Und so wie im Moment die Exponentialkurven alle nach oben gehen, wenn man jetzt die Zeitachse so ein bisschen weiterschiebt, wird diese ganze zum Beispiel Emissionskurve bei Design oder bei Desaster irgendwann auch wieder genauso runtergehen. Also das, wenn man das im größeren Bild sich anguckt, dann sieht das immer ein bisschen anders aus, als wenn man mit der Nase direkt davor steht. Genau, und regeneratives Wirtschaften bemüht sich halt genau darum, diese Perspektiven einzunehmen, zu verstehen, dass wir eingebettet sind in ein größeres Ganzes und dass wir eben in einer gegenseitigen Abhängigkeit leben. Also das ist das, was ich immer als sehr, sehr sperriges Schlagwort dafür verwende, nämlich Interdependenzkompetenz. Aber so wie wir Komplexitätskompetenz, das wäre das zweite sperrige Schlagwort, so wie wir mit Komplexitätskompetenz jetzt schon länger aufgefordert sind, uns zu beschäftigen. Also alles, was so Agilität und komplexe Systeme und VUCA und so kennen wir alles. Das haben wir jetzt so langsam verstanden, dass das also manche Dinge in diesem Leben komplex oder die meisten Dinge ehrlich gesagt in diesem Leben komplex sind, weil halt nun mal lebende Systeme mit lebenden Systemen interagieren und das ist nicht so richtig voraussehbar. Und was wir noch nicht so richtig verstanden haben, und ich glaube, das wäre jetzt eigentlich der nächste Schritt, der ist auch schon angelegt in Komplexität, aber den muss man halt nochmal aussprechen, ist, dass natürlich komplexe Systeme auch voneinander abhängig sind. So, da geht es um Interdependenz, kannst du auch Interconnectedness nennen oder wie auch immer. Also ganz einfaches Beispiel, da draußen vor der Tür steht ein Baum, wenn es den nicht mehr gibt, gibt es keinen Sauerstoff mehr, dann gibt es auch mich nicht mehr. So, das hat was miteinander zu tun. Und das ist halt wie so ein riesengroßer, was ich eben schon sagte, Stoffwechsel, wo man auch nicht, wie bei Menschen auch, du kannst ja nicht die Lunge rausnehmen und dafür am Bein irgendwas anderes anschrauben. Das ist halt ein System, ein komplexes, in sich geschlossenes System. Und das besser zu verstehen und nicht so in diesem selbstreferenziellen Rahmen des heutigen Wirtschaftssystems zu bleiben, sondern ich nutze in letzter Zeit auch ganz gerne das Wort Context-Based Innovation, also den Kontext mit, den größeren Kontext mitzudenken, zu sagen, wie sähe eigentlich Innovation aus, die nicht nur an der Grenze des Wirtschaftssystems Halt macht, im Sinne von, wir wollen Geld damit verdienen, sondern die den größeren Kontext, also welchen Effekt haben diese Innovationen und diese Lösungen, diese Angebote, diese Produkte, diese Dienstleistungen, die wir auf die Welt bringen, welchen Effekt haben die eigentlich zum größeren Kontext? Also wie stehen die im Verhältnis zu den planetaren Grenzen? Wie stehen die im Verhältnis zu sozialer Resilienz und so weiter? So, das sind alles Fragen, die, wenn man in den regenerativen Raum reingeht, jedenfalls wichtiger werden oder sich stellen.
Ja, da merkt man ja auch wieder direkt die Perspektivvielfalt. Und allein dir zuzuhören, macht ja schon irgendwie direkt wieder 1000 Fässer im Kopf auf. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Und direkt dazu, Nies hat es ja auch schon angesprochen, und zwar den Stellar Approach. Kannst du uns da nochmal ein wenig was von erzählen? Wie funktioniert der? Und jetzt bist du da ja auch schon ein bisschen drauf eingegangen, warum wir auch in Systemen erstmal denken sollten und warum wir vielleicht auch in neuen Systemen denken sollten, warum wir hier auch an Grenzen gelangen, aber wie dann eben auch dieser Transformationsbaukasten oder die Baukästen an sich hier eine Rolle spielen können. Nehmen uns doch da einmal mit rein.
Ja, also das hat eben jetzt was mit dem Besteck zu tun, was wir in der Hand haben als Organisationsentwickler. Ne? Also wir bei The Dive fragen uns ja schon, was ist einerseits natürlich unser Fußabdruck und wie können wir den in den Griff bekommen, jetzt wenn man über Nachhaltigkeit spricht, aber auch, was ist unser Handabdruck? Und bei uns ist es natürlich so, dass der Handabdruck und die Möglichkeiten des Handabdrucks viel größer sind als jetzt. Der Hebel ist viel länger, als jetzt unseren Fußabdruck noch um 2% zu reduzieren. So, da machen wir auch schon einiges zum Thema No-Flight-Policy und so schon seit Ewigkeiten und Reiseverhalten und Stromverbräuche und so weiter. Aber das ist nicht der große Hebel, den wir haben, sondern als Begleiterinnen, als ja, Beratung, als Ausbildung, als Ausbilderinnen ist unser viel, viel größerer Hebel natürlich, Methoden in die Welt zu bringen, Inspirationen in die Welt zu bringen, mit denen Menschen weitergehen können, um damit wiederum einen positiven Beitrag in ihren Unternehmen zu leisten und natürlich bei uns selbst auch. Und das ist der Grund, warum wir immer wieder so neue Werkzeugkästen in die Welt bringen und darüber auch publizieren und auch Bücher schreiben. Also das hat nicht nur den Antrieb, dass wir als Autorinnen und Autoren auf dem Cover stehen möchten, sondern auch einfach das, von dem wir glauben, dass da was drinsteckt, was auch für andere Unternehmen relevant und interessant sein könnte, das auch zu verbreiten, dass andere Menschen damit auch weitergehen können. Und der Stellar Approach ist halt ein Angebot erstmal an Akteurinnen im System, also an einzelne Organisationen oder um genauer zu sein, sogar an einzelne Teams, also an einzelne Zellen von Organisationen, wenn man so möchte, und bietet eine Möglichkeit, einen möglichen Entwicklungspfad, wie iterativ, also Schritt für Schritt, auch unter Anerkenntnis dieser Zielkonflikte, die sich da ergeben werden, wie eben man sich von einem, sagen wir mal, konventionelleren Wirtschaften, extraktiveren Wirtschaften immer weiter in Richtung eines regenerativeren Wirtschaftens bewegen kann. Und das ist jetzt kein, also auch nochmal zurück zu dieser Frage nachhaltig versus regenerativ, das ist für uns kein Entweder-Oder, sondern nachhaltig kann so eine Art Etappenziel sein auf dem Weg ins Regenerative. Irgendwann werden wir vermutlich schon dabei rauskommen zu sagen, naja, wenn das Leben ist und wir Teil davon sind, dann macht es vielleicht einen gewissen Sinn, das, was wir hier tun, auch an die Designprinzipien des Lebens anzulehnen. Und dann sind wir bei regenerativ. Und das ist aber natürlich nicht so, dass das morgen soweit ist. Also dafür haben wir jetzt die Systeme so ein bisschen anders gebaut. Das heißt, es wird ein Momentchen dauern natürlich, bis da auch eine Weiterentwicklung und Umstülpung auch stattfindet. Also persönlich gehe ich davon aus, dass ich das, also es wird in meinem Leben nicht mehr den Moment geben, wo ich da stehe und sage, so, jetzt reibe ich mir die Hände, jetzt haben wir es geschafft, fertig. Sondern das ist halt eine Aufgabe von Jahrzehnten. Und trotzdem ist ja die Frage, wir haben ja alle Agency da drin. Also wir haben ja alle auch ein Stück weit die Pflicht oder die Verantwortung, uns mit diesen Themen, die jetzt die Welt halt gerade nun mal uns präsentiert, auch zu beschäftigen. Und die Frage, wie können Lösungen da drin aussehen? Und der Stellar Approach ist dafür halt ein Lösungsangebot. Also der ist so gebaut, um es ein bisschen zu konkretisieren, dass wir mit Prinzipien und Praktiken und Tugenden arbeiten. Und das sind alles Haltegriffe, ne? In diesem etwas unübersichtlichen Feld des Nachhaltigen und Regenerativen, wo können wir uns ein bisschen dran festhalten? Und die Prinzipien geben uns überhaupt erstmal eine Idee von, was sind denn so diese regenerativen Gestaltungsprinzipien, die wir in den Blick nehmen könnten? Die Praktiken operationalisieren das auf einer wirklich handlungsorientierten Ebene. So was können wir tun als einzelne Person und als Team? Welche neuen Gewohnheiten können wir uns geben? Wie können wir uns anders in Entscheidungssituationen zum Beispiel verhalten, um damit regenerativere Ergebnisse zu produzieren? Und dann haben wir noch die Ebene von Tugenden. Das ist eher so die innere Ausstattung, weil natürlich, was ich gerade sagte, also dieser Umbau, das ist ein Langstreckenlauf, das geht nicht von heute auf morgen. Und da geht es natürlich auch darum, in der eigenen Kraft gut zu bleiben und in der eigenen Resilienzfähigkeit zu bleiben. Deswegen haben wir diese Tugenden auch noch addiert. Genau, und das Buch hat so drei verschiedene Jobs oder naja, wenigstens zwei. Das eine ist wirklich nochmal ein Debattenbeitrag zu der Frage, warum sieht das Wirtschaftssystem denn eigentlich so aus, wie es gerade aussieht? Da gibt es ja Gründe für. Und an welchen Stellen wird das jetzt mehr und mehr zum Problem? Und wie sähe denn ein neuer systemischer Entwurf aus, als regeneratives Wirtschaftssystem? So, was wären denn die wichtigen Unterschiede zwischen dem einen und dem anderen? Und wie kann natürlich aber auch der Übergang gelingen? Weil das ist jetzt ja immer so eine bisschen paradoxe Situation. Wir haben so einen Satz in dem Buch, der heißt, die Spielregeln ändern, während wir das Spiel spielen. Also das ist ja das, was wir gerade alle machen müssen. Solange wir Akteurinnen im System sind, also solange wir in Organisationen oder eben in Unternehmen sind, sind wir ja Teil dieses wirtschaftlichen Spiels, was halt nun mal so gebaut ist, wie es gebaut ist. Und natürlich wäre es einfach, wenn jetzt die weltweite Regulatorik mal kurz auf die Pause-Taste drücken würde und wir sagen so, neue Spielregeln und wir fangen das Spiel einfach nochmal neu an, aber so funktioniert ja Entwicklung nicht. Und insofern, in dem Moment, wo ich mich quasi in einem bestehenden System auf den Weg mache, was zu verändern, komme ich natürlich immer an den Punkt, wo ich mit dem, was ich tue, anfange, die Systemgrenzen so ein bisschen zu dehnen und zu verschieben. Und das ist anstrengend. So, also diese Gleichzeitigkeit aus, wir brauchen eigentlich systemische Updates und sind gleichzeitig noch Teil des alten Systems. Also dieser Raum zwischen dem nicht mehr und dem noch nicht, das ist einfach ein Raum, der ist von viel Disruption, auch von Innovation natürlich, auch von vielen guten neuen Ideen, aber eben auch von ja einer großen Unsicherheit einfach geprägt. Und ich glaube, da sind wir halt auch gerade alle drin miteinander. Genau, das ist der eine Job von dem Buch. Und der zweite Job von dem Buch ist natürlich wirklich, wie ihr gesagt habt, einen ganz konkreten, anfassbaren, praxisorientierten Werkzeugkasten zu bieten. Also das sind ganz, ganz viele Elemente, die wir da versammelt haben. Die haben wir uns auch nicht alle ausgedacht oder erfunden, sondern ganz viel haben wir einfach nochmal neu konfiguriert aus anderen Frameworks, die es schon gibt. Und das in einer gewissen Prozesslogik nochmal neu zusammengesetzt.
Du sprachst ja von Prinzipien und Tugenden. Hast du da ein paar Beispiele, also für das Thema Prinzipien?
Ja, also wir arbeiten mit vier Prinzipien, die haben wir Englisch benannt, die heißen Embedded, Diverse, Circular und Long-Term. Das war die Idee und ich bin da überhaupt nicht dogmatisch, ne? Also das können auch meinetwegen 8 Prinzipien sein oder 3 oder 15. Die Frage ist, was ist hilfreich als Kommunikationsvehikel? So, es geht ja immer darum, sich verständlich zu machen und kommunizieren zu können darüber und Sprache zu finden dazu. Und was ist hilfreich in der Kommunikation, um jetzt diese Idee von, was heißt eigentlich regenerativ, in so ein paar Building Blocks und so ein paar Prinzipien zu übersetzen. Und die sind halt sehr stark abgeleitet aus den, sagen wir mal, Prinzipien des Lebens. Also wie funktioniert eigentlich Leben? Und embedded ist dieses ganze Thema, wir sind immer eingebettet in größere Systeme. Also diese gegenseitige Abhängigkeit, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Für Unternehmen heißt das, dass es einen gewissen Sinn macht, sich klar darüber zu sein, mit welchen Stakeholdern stehe ich eigentlich in Kontakt. Und zwar nicht nur mit welchen menschlichen Stakeholdern, sondern auch mit welchen nichtmenschlichen Stakeholdern. Auf welche dieser Stakeholder habe ich eigentlich welchen Impact, sei es positiv oder negativ? Und was kann ich dafür tun, den positiven Impact zu erhöhen und den negativen zu reduzieren? Also wie kann ich dafür sorgen, dass diese Beziehung, das Leben besteht aus unzähligen Beziehungen, dass diese Beziehungsqualität eigentlich eine gesunde ist? So, das wäre die Idee von diesem Prinzip Embedded. Diverse kennen wir, glaube ich, auch alle aus der Natur, aus der nichtmenschlichen Natur sehr gut. Monokulturen haben so ein paar Folgeprobleme und produzieren vielleicht auch nicht die besten Lösungen. Das heißt, Resilienz von Ökosystemen ist da besonders groß, wo halt eine gewisse Diversität vorherrscht. Und das ist was, wo man sich was abgucken kann, auch für Unternehmen und auch für Organisationen. Das hat natürlich den ganz klassischen Diversitätsaspekt. Also wie schaffen wir es, eine Perspektivvielfalt und auch einen bewussten Umgang mit Privilegien beispielsweise in Organisationen in den Blick zu nehmen. Und es hat aber auch so ganz ökonomische, handfeste Implikationen, zum Beispiel Diversität in der Lieferkette. Also wie baue ich eigentlich meine Lieferanten, Lieferantinnenbeziehungen resilient, so dass ich eben nicht ein Klumpenrisiko an einer Stelle habe. Also auch das ist ein Diversitätsthema letztlich oder die Frage von Prinzip Diverse. Genau, Circular ist, glaube ich, das, was immer so am wenigsten erklärungsbedürftig ist, auch weil wir natürlich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft und Circular Economy alle schon Berührungen jetzt mehr und mehr hatten. Also die Grundidee, dass das Leben halt aus geschlossenen Kreisläufen besteht, dass es immer Kreisläufe von Werden und Vergehen sind und wie kann man diese Grundform des Lebens in das einbauen, was wir wirtschaftlich tun, weil im Moment die Grundform der Wirtschaft eben nicht der geschlossene Kreislauf, sondern eher die linear ansteigende Kurve oder vielleicht sogar exponentiell ansteigende Kurve ist. Und in dem Circular-Thema hängt aber auch, das steckt auch das Thema Zyklik tatsächlich drin, ne? Also auch sich abwechselnde Phasen von Produktivität und Erholung, auch das ist was Zyklisches. Also das hat auch was mit der Frage zu tun, wie organisieren wir eigentlich Arbeit? Und lebende Systeme können nicht einfach immer nur produktiv sein. Die brauchen Regenerationsphasen, die brauchen Erholungsphasen. Und das ist ein weiterer Aspekt, der bei Circular manchmal nicht so im Vordergrund steht, der da eigentlich aber auch dranhängt. Genau, und Long-Term, das erklärt sich auch recht stark von selbst, denke ich, ist eben nicht nur in Quartalen oder vielleicht Jahresberichten zu denken, sondern in Generationen. Wir sind da ja auch mehr zu gezwungen in dem, was wir heutzutage tun. Ich glaube, diese Perspektive erweitert sich schon gerade dadurch, dass wir halt mehr und mehr merken, was wir da gerade anrichten. Die Frage, welches Leben, welchen Planeten und welche Lebensqualität hinterlassen wir den Generationen, die nachfolgen, ist ja eine, die jetzt immer lauter diskutiert wird. Aber die konkrete Frage, wie macht man das denn und wie balanciert man denn jetzt im Unternehmen berechtigte kurzfristige Interessen mit sehr wichtigen und relevanten langfristigen Interessen aus, ist ja dann schon auch eben im Einzelfall, kann das ganz schön tricky sein. Genau, das sind die vier Prinzipien und weiß nicht, ob ich jetzt noch ein bisschen über die Tugenden weiterreden soll, aber ich habe vielleicht auch eine andere Zwischenfrage.
Ich würde tatsächlich aufgrund der Zeit, die uns zur Verfügung steht, nochmal weiterhüpfen wollen, weil es kommt auch so ein bisschen die Frage auf, die nicht ganz uneigennützig ist, nämlich das Thema Verantwortung im Unternehmen und Verantwortungseigentum. Es ist gerade ein Thema, das auch bei uns sehr präsent ist. Also Nies und Stefan aus Inhabersicht wollen unser Unternehmen auch ins Verantwortungseigentum führen, was ich großartig finde und mich noch mehr motiviert, jeden Tag aufzustehen. Und da wäre auch meine Frage an dich, was ist deine Motivation dahinter und welche Erfahrungen hast du denn da so gemacht? Und warum ist das auch wichtig, sich auch eben über wirklich das Thema Eigentum im Unternehmen Gedanken zu machen und sich auch damit auseinanderzusetzen?
Wir haben so einen dritten Teil in dem Buch, vielleicht fange ich damit mal an, wo wir versuchen, mal so ein paar Gestaltungsebenen von Organisationen zu benennen, die alle, aus unserer Sicht alle wichtig sind, wenn man wirklich so richtig vollumfänglich sich als regenerativer Teil eines regenerativen Ökosystems verstehen möchte. Und das fängt halt an mit dem Thema Purpose, also warum gibt's uns eigentlich und was ist unser größerer Beitrag sozusagen, jetzt nicht nur der ökonomische, sondern der etwas größer gedachte Beitrag. Dann kommt schon als nächste, und da gehe ich gleich dann drauf ein, kommt als nächste Stufe schon als nächste Gestaltungsebene das Thema Eigentum und Governance-Modell. Dann kommt das Thema Finance, also wie gestalten wir eigentlich ökonomische Prozesse in der Organisation. Das hat sehr viel mit dem Eigentumsthema zu tun, sage ich gleich ein paar Sätze zu. Dann so die Frage organisationales Betriebssystem, also wie bauen wir die Organisation so, dass sie wirklich eben Stichwort Komplexitätskompetenz auch ein hohes Maß an Lebendigkeit in ihren Strukturen und Prozessen hat. Dann das Thema, wie erbringen wir Leistung, das ist alles das rund um den Seller Approach, wo wir gerade waren. Und so die letzte Ebene, die ist dann eigentlich schon über die Organisationsgrenze hinaus gedacht, nämlich die Frage, wie stehen wir eigentlich im Kontakt mit unserem Ökosystem, weil es gibt halt keine einzelne regenerative Organisation, sondern es gibt eigentlich immer nur regenerative Ökosysteme. Also ich kann immer nur Teil eines größeren Systems sein und erst durch die Beziehungsqualität entsteht eigentlich diese Idee von regenerativen Wirtschaften. Genau, und Eigentum ist natürlich schon, also das ist jetzt, greifen wir jetzt tief ins Getriebe der einzelnen Organisationen und ehrlicherweise auch des Wirtschaftssystems, weil natürlich Eigentum das Konstrukt ist, was überhaupt das, was wir so als Wirtschaften bezeichnen, überhaupt erst möglich macht. Also wenn man jetzt ganz, ganz tief in die Geschichte reingeht, dann könnte man auch sagen, selbst das Geld ist eigentlich nur denkbar auf der Basis von Eigentum. Es würde kein Geld geben, wenn es nicht ein gesetzlich und rechtlich geschützte Idee von Eigentum geben würde. Also sowas wie Schulden und so würde es nicht geben, wenn keine Sicherung dahinter liegt, die sich sehr, sehr stark über Eigentumspositionen, also die rechtliche Eigentumsposition verbirgt. Und ich glaube schon, dass wir über kurz oder lang, das sind jetzt natürlich, ja, das sind jetzt schon so Impulse, wo es, was ich sagte, wo es wirklich tief in die Gestaltung von Wirtschaften reingeht, aber dass wir über kurz oder lang, wenn wir wirklich über regenerative Wirtschaftssysteme nachdenken, nicht an der Eigentumsfrage vorbeikommen. Weil wenn man den Kapitalismus, wie er sich entwickelt hat und jetzt in seiner späteren Phase sich anschaut, dann hat natürlich dieser Finanz- und Asset-Kapitalismus sehr, sehr viel mit der Frage zu tun, wie gehen wir eigentlich mit Eigentumspositionen um? Wie wird auch mit immateriellen Eigentumspositionen Geld gemacht und spekuliert? Und das starke Anwachsen sozusagen der Wirtschaftskraft hat ja nur noch eine sehr relativ schwache realwirtschaftliche Kopplung. Da geht es ja gar nicht mehr so stark um das, was wir wirklich realwirtschaftlich tun, sondern das hat ganz viel mit schwankenden Vermögenswerten zu tun, über die wir uns austauschen und denen wir halt einen Wert zuschreiben. Ne? Also das ist ja nur eine Zuschreibung, ob jetzt das Unternehmen 3 Milliarden oder 2 Millionen oder 5.000 Euro wert ist. Oder das ist eine Geschichte, die wir uns erzählen. Und plötzlich ist aber dadurch, dass wir das tun, ist plötzlich dieses Geld in der Welt. Und plötzlich fangen wir an, mit dem Geld teilweise Gutes zu tun und teilweise aber auch einen großen Schaden anzurichten. Also so ist für mich die Kopplung jetzt mal so ganz einfach erklärt, die Kopplung zwischen dem großen Thema Nachhaltigkeit und Regenerativität und der Frage von verantwortungsvollem Umgang mit Eigentum. Und was ich halt am Verantwortungseigentum schätze, ist, dass so ein paar Dynamiken ganz bewusst gestaltend entzogen werden. Also dieses Thema Verkaufbarkeit des Unternehmens ist nicht mehr möglich. Das heißt, diese Form von Spekulation mit dem Unternehmen, mit diesem immateriellen Unternehmensgegenstand, die ist nicht mehr möglich. Das Thema individuelle, privatisierte Entnahme von Überschüssen ist nicht mehr möglich, sodass auch sichergestellt wird, dass das, was das Unternehmen erwirtschaftet, wirklich dem Kern, nämlich dem Purpose des Unternehmens wieder zugute kommt. Das finde ich ein sehr, sehr, sehr sinnvolle und schlaue und hilfreiche Interventionen, wenn man jetzt einfach über Interventionen spricht, die wir gerade brauchen auf dieser Welt, sind das hilfreiche Interventionen, um das System weiterzuentwickeln. So. Dass das natürlich kein Mainstream-Thema ist und dass nicht morgen jetzt die ganze Wirtschaft in Verantwortungseigentum umwandelt, ist mir auch klar. Aber auch da wieder Circle of Influence. Also ich gucke da gerne dann auch erstmal auf den eigenen Vorgarten im Sinne von, okay, was kann ich gestalten? Oder was könnt ihr gestalten dann per FED? Und das inspiriert ja vielleicht auch den einen oder die andere dann außenrum.
Du hattest eben im Thema Verantwortungseigentum auch darüber gesprochen, dass es eben schon, wenn man es zu Ende denkt, auf alle Fälle ein elementarer Bestandteil ist, sich eben auch mit dem Thema Eigentum zu beschäftigen und eben damit auch mit der Unverkäuflichkeit und logischerweise natürlich auch mit dem Purpose des Unternehmens. Wie würdest du denn jetzt den Zustand beschreiben? Wir haben dich ja auch darüber kennengelernt. Da war es, würde ich mal so sagen, bei der letzten großen Veranstaltung von der Purpose-Stiftung gab es ja auch ziemlich viel Zuspruch von der Politik. Also da war Frank-Walter Steinmeier war dabei. Es gab ein Grußwort von Robert Habeck. Und wenn ich jetzt aber mal wieder so drauf gucke, habe ich irgendwie das Gefühl, das klemmt wieder. Ich glaube jetzt aktuell beim Justizminister Buschmann. Und irgendwie kommt man da dann wieder doch nicht so richtig weiter. Also daran sieht man ja, dass es irgendwie auch ein dickes Brett ist. Wie ist denn dein Eindruck? Kommt das jetzt auch bei anderen Firmen an? Also entwickelt das einen Drive oder ist das wirklich hier unsere kleine Bubble?
Ja, also erstmal ja, das ist eine kleine Bubble. Das ist sicherlich, das sind alles, all diese Themen, über die wir hier sprechen, jetzt sind im Moment noch keine Mainstream-Themen, sondern sind wirklich Early, Early, Early Mover-Themen. Ich glaube, dass an vielen dieser Stellen auch da auch positive exponentielle Entwicklungen möglich sind, sagen wir mal so. Also das kann an Geschwindigkeit zunehmen. Und auch schneller, als wir denken, weil wir einfach mit bestimmten Situationen in der Welt dann auch immer stärker konfrontiert werden. Aber konkret, klar, im Moment ist das ein Nischenthema und gleichzeitig, also vielleicht noch eine Vorbemerkung, jetzt reden wir über Verantwortungseigentum. Ich finde, das ist nur eine Durchführungsmöglichkeit, den Umgang mit Eigentum verantwortlicher zu gestalten, wie der Name schon sagt. Theoretisch, wenn wir quasi alle eine Haltung hätten, die uns dazu einfach von innen heraus dazu auffordert, verantwortlicher mit Eigentum umzugehen, dann bräuchte es dafür natürlich auch keine Rechtsform, sondern dann würden wir das einfach machen. Und ich will damit nur sagen, auch da wieder, da bin ich nicht dogmatisch. Ich finde nicht, dass Verantwortungseigentum der einzige Durchführungsweg ist, um mit Eigentum anders umzugehen. Es gibt auch Genossenschaften, es gibt auch Vereinskonstruktionen, es gibt natürlich Stiftungskonstruktionen und so weiter. Und theoretisch gibt es sogar die Möglichkeit zu sagen, ich bleibe einfach eine ganz normale GmbH und habe einfach diese Haltung dazu, dass ich aufpasse, was ich mit meinem Eigentum, mit meinem Geld da draußen eigentlich anrichte. So, das würde ja auch schon reichen, da wäre ja auch schon viel gewonnen. Also das vielleicht nur kurz noch vor der Klammer. Und ansonsten sehe ich es im Moment so, dass nachdem jetzt längere Zeit Ruhe war, weil natürlich die politischen Prioritäten sich ein Stück weit verschoben haben über die letzten Jahre, es ist ja nicht gerade nichts los da draußen auf der Welt, habe ich schon jetzt gerade das Gefühl, dass die aktuelle Legislatur noch dahin kommen kann, was sie sich auch selbst vorgenommen hat. Also die Idee ist ja, dass in der aktuellen Legislaturperiode diese neue Rechtsform wirklich noch auch begründet wird. Wäre seit vielen, vielen Jahren überhaupt das erste neue Mantelgesetz, was im Handelsrecht aufgenommen wird als neuer Unternehmensmantel. Und auf der Veranstaltung, die du gerade ansprachst, da im letztes Jahr 2023 im Oktober oder wann das war, da gab es ja durchaus positive Signale von allen politischen Berichterstattern quer durch alle Fraktionen. Die haben ja alle gesagt, doch, wir schaffen das noch in dieser Legislatur. Mit den allerneuesten Meldungen, die ich jetzt gerade höre, sehe ich das schon auch als denkbar an, dass das noch funktioniert. Und jetzt muss man schon sagen, ich finde, es gibt einen ganz wichtigen Drive da drin, weil du danach gefragt hast, den, wenn ich mit Unternehmen spreche oder auch auf solchen Veranstaltungen bin, den ich auch noch sehr relevant finde. Und das ist schon einer, der vielleicht auch nicht Mainstream ist, aber jedenfalls eine breitere Anwendung findet, nämlich das Thema Nachfolgelösung. Und das sind ja eben nicht nur Purpose-Unternehmen, die sich dafür interessieren, für das Thema Verantwortungseigentum und nicht nur regenerative Unternehmen. Wir kommen jetzt in dem Gespräch gerade sehr stark aus dieser Einflugschneise, sondern es sind teilweise auch kleine Handwerkerbetriebe oder auch große Handwerkerbetriebe, die als Familienunternehmen aufgebaut sind und die sich ganz klar die Frage stellen, wir wollen das Unternehmen nicht innerhalb der Familie vererben. Da gibt es vielleicht auch gar niemanden, der das übernehmen möchte, sondern wir möchten es wirklich in einer Kompetenz- und Wertegemeinschaft weitergeben. Und was sind denn dafür dann wiederum gute Gestaltungsoptionen? Und ich finde, das ist ein Feld jenseits der Themen, die wir vorher besprochen haben, was ich einfach ganz technisch auch total relevant finde. Und ich glaube, dass da auch ein großes Lösungspotenzial für viele Unternehmen drinsteckt.
Ja, und auch ein Hebel. Also ich glaube, dass wir damit eben viele Probleme auch lösen können, zum Beispiel auch in der Nachfolgefindung. Und ich glaube, das betrifft relativ viele Unternehmen. Also insofern glaube ich schon, dass sich das halt nach vorne entwickeln kann, also dass es auch irgendwie Richtung exponentielles Wachstum gehen kann. Weil ich denke, dass es schon ein Hebel ist und wünsche mir schon, dass wir da relativ schnell vorwärts kommen können.
Und es hilft auf alle Fälle dabei, sicherlich verantwortlicher eben, wie ich sagte, mit kurzfristigen, langfristigen Interessen umzugehen, weil automatisch natürlich in dieser Gestaltungsoption des Verantwortungseigentums diese Langfristperspektive anders angelegt ist, ne? Und es gibt ja andere Wirtschaftsordnungen, wo solche Modelle auch viel verbreiteter sind. Also es wird ja immer ganz gerne Dänemark bemüht, bei denen dieses Stiftungsmodell, das ist dann nicht dieses Modell des Verantwortungseigentums, aber die Idee der Stiftungsunternehmen zum Beispiel viel, viel, viel verbreiteter sind als in vielen anderen europäischen Ländern. Und wo schon interessanterweise genau diese Effekte beobachtbar sind, dass alleine durch die unternehmerische Konstruktion sowas wie berechtigte Kurzfristinteressen auf der einen Seite mit einer Langfristperspektive auf der anderen Seite in eine gute Balance kommen. Und da geben sich die Themen natürlich dann schon die Hand. Also ich wage zu behaupten, dass Unternehmen, die in solchen Konstruktionen unterwegs sind, sei es Verantwortungseigentum, sei es Stiftungen, dass die alleine schon aufgrund ihrer Governance diesem vorhin genannten regenerativen Prinzip Long-Term, das ist bei denen stärker dann in der DNA drin, weil die natürlich, die haben eine andere zeitliche Perspektive auf die Weiterentwicklung ihres Unternehmens und ihrer Organisation.
Du hast eben schon einmal die Redewendung benutzt, da geben sich die beiden Themen die Hand. Wenn man dir so ein bisschen folgt und die Kanäle, die du bespielst, unter anderem ja auch LinkedIn, dann liest man auch immer wieder bei dir, dass du dazu aufrufst oder plädierst zur Beidhändigkeit. Ist das das, was du eben meintest, oder möchtest du da noch ein bisschen expliziter werden und nochmal mehr Kontext reingeben?
Ja, also diese konkrete Beidhändigkeit, die ich da meine, die bezieht sich ein bisschen mehr auf das Thema Beidhändigkeit im Nachhaltigkeits- oder im regenerativen Bereich. Ja, uns ist das eigentlich auch so in der internen Diskussion rund um Stella und den Stella Approach immer wieder aufgefallen, und wir hatten das Gefühl, dass dieser Begriff der Beidhändigkeit, der ja aus der agilen Transformation schon ganz gut gelernt ist, damals war damit natürlich eher das Thema Wasserfallmethoden auf der einen Seite, die eine Hand, und agiles Vorgehen, iteratives Vorgehen, die andere Hand gemeint. Aber dass dieser Begriff Beidhändigkeit eigentlich auf die Herausforderungen, die wir jetzt gerade zu lösen haben in der Nachhaltigkeitstransformation, auch ganz gut anwendbar ist. Und was damit gemeint ist, ist, dass im Moment qua Regulatorik sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in Evaluation, Reporting, Messen, Auditieren und so weiter reinläuft. Also Stichwort CSRD, Green Deal und Umsetzung in der nationalen Gesetzgebung. Und das ist jetzt also erstmal würde ich sagen, ist das was, womit alle Unternehmen umzugehen haben, also insbesondere natürlich die berichtspflichtigen Unternehmen. Was ich daran so ein bisschen schwierig finde, ist bei allem Verständnis dafür, dass das jetzt einfach gemacht werden muss und dass teilweise die Unternehmen nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht, weil jetzt Strukturen aufgebaut, also Stichwort CSRD Readiness und so, Strukturen aufgebaut werden müssen, Governance-Prozesse. Was natürlich aber dadurch gerade im Moment jedenfalls ein bisschen aus dem Blick gerät, ist die Tatsache, dass das reine Evaluieren und das reine Reporten und das reine Messen uns nicht dabei helfen wird, die Herausforderung der Nachhaltigkeitstransformation zu meistern. Sondern dass natürlich das auch eine Erfindungsaufgabe ist und eine Innovationsaufgabe ist und eine Gestaltungsaufgabe ist. Und das ist die andere Hand. Und ich persönlich finde, es ist im Moment so eine Art von Frage der intelligenten Aufmerksamkeitssteuerung. Also ich hab, wie gesagt, totales Verständnis dafür, dass große Teile der Aufmerksamkeit, insbesondere bei den berichtspflichtigen Unternehmen, auf dem Thema Reporten und Messen und so weiter liegen müssen. Geht nicht anders. Ich würde nur sehr empfehlen, nicht 100% der Aufmerksamkeit darauf zu legen, sondern sich jetzt vorzubereiten und diese Zeit auch wirklich zu nutzen, wenigstens 20%, 30% der Aufmerksamkeit auch schon so langsam mal in das Thema Aufbau einer neuen Innovationskompetenz reinzulegen. Weil was passiert denn, wenn diese ganzen Reporting-Strukturen aufgebaut sind? Du produzierst eine ganze Reihe KPIs und wirst dir ja irgendwann die Frage stellen müssen, okay, und was kann ich denn jetzt dafür tun, dass diese KPIs sich verbessern? Und diese Frage werde ich nicht durch reine Messen beantworten, sondern die werde ich dadurch beantworten, dass ich mit neuen Ideen um die Ecke komme, dass ich neue Geschäftsmodelle baue, dass ich neue Ökosystemlösungen an den Start bringe und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist wirklich, also es ist ein sowohl als auch, deswegen Beidhändigkeit. Und das heißt nicht 50-50, das heißt auch nicht, jetzt die gesamte Aufmerksamkeit vom Thema Reporting abzuziehen und alles in Innovation zu stecken, geht auch gar nicht gerade. Aber es heißt schon, eben eine gute, für das jeweilige Unternehmen passende Abmischung dazwischen zu finden. Und ich glaube, dass Unternehmen, die jetzt anfangen, in eine flächendeckendere, neue Form von Context-Based Innovation-Kompetenz zu investieren, also die wirklich den größeren Kontext mit reindenkt in die Innovation, dass die einfach sich auch einen Startvorteil erarbeiten jetzt für die nächsten Jahre. Und das ist ein riesige, also das ist nicht nur ein Weltrettungspotenzial, sondern das ist auch ein riesiges Businesspotenzial, was da auf uns zukommt. Das sind ganz neue Geschäftsmodelle und ganz neue Ökosystemlogiken, die da zu erkunden sind, und die jetzt damit anfangen, die werden es dann später ein bisschen leichter haben.
Ich denke halt auch noch über dieses Thema Ambidextrie nach, also diese unterschiedlichen Deutungen der Ambidextrie, also der Beidhändigkeit. Aber ich finde, deine passt hier auch sehr gut. Also ich finde die super. Zu guter Letzt bitten wir unseren Gast immer noch mal, einen Appell loszuwerden. Also wenn du jetzt noch mal irgendwas unterstreichen möchtest oder wenn du irgendwas sagen möchtest, was wir dich nicht gefragt haben, was du aber gerne loswerden würdest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das also nochmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitzuteilen.
Ja, ich glaube, das würde am ehesten in die Richtung gehen, dass ich sehr dafür appellieren oder sehr dafür werben würde, die Dimension Zeit und Zeitverlauf so ein bisschen mit in das reinzudenken, was wir hier miteinander veranstalten. Und ich glaube, das ist für mich immer, ich komme immer wieder an den Punkt vorbei, dass da der Unterschied entsteht. Also einerseits jetzt im Großen gedacht, das ist das, was ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe, zu sehen, dass das, was wir hier miteinander veranstalten, eine wirklich historische Ausnahmesituation ist. So, das ist nicht der Normalzustand, sondern das ist ein Ausnahmezustand, und das auch so zu begreifen. Aber auch im Kleinen gedacht, weil die Frage, ob man sich jetzt zum Beispiel nachhaltigen und regenerativen Transformationsthemen zuwendet, mag für den Moment vielleicht so aussehen, als sei das eine Investition. Und es ist aber relativ klar, und das kannst du sogar auch anhand von empirischen Ergebnissen nachweisen, dass alles das, was du jetzt nicht tust, in Zukunft, und das ist jetzt wieder die Frage der Zeitachse, in Zukunft mit dem Faktor X an Kosten wieder auf dich zurückkommen wird. Also das ist auch in der rein ökonomischen Betrachtung ist es vergleichsweise schlau, sich so langsam mit diesen Themen mal zu beschäftigen. Und der einzige Unterschied, ob das als schlau wahrgenommen wird oder nicht, ist die Frage, bin ich in der Lage, nicht nur in 3-Monats-Abständen zu denken, sondern auch mal vielleicht in den nächsten 5 Jahre oder 10 Jahre oder 15 Jahre reinzugucken. Und in dem Moment verschiebt sich die Antwort auf diese Fragestellung. Und das wäre vielleicht mein Appell, also manchmal die Flughöhe so ein bisschen zu wechseln, sich darin zu trainieren, in etwas größeren Zeithorizonten zu denken und mal von ein bisschen weiter draußen auf das drauf zu gucken, was wir hier miteinander veranstalten.
Simon, vielen lieben Dank für deine Zeit, die Einblicke, den Austausch. Es ist wirklich einfach nur spannend, dir zuzuhören. Und ich bin mir sehr sicher, dass es ganz vielen Menschen da draußen, die uns gerade hier zugehört haben, nochmal deutlich mehr Perspektiven aufgemacht hat. Danke dir.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, Maike, wir hatten Simon da von The Dive und ehemals den neuen Narrativen. Wie ist denn jetzt dein Eindruck nach unserem Gespräch?
Ja, also es ist schon ultra viel aufgegangen bei mir. Im Kopf hat die Komplexität all der Themen, die wir gestreift haben, ja ganz wunderbar rausgearbeitet. Und wenn ich ehrlich bin, das muss jetzt erstmal arbeiten bei mir. Aber an sich, es war natürlich total inspirierend, ihm zuzuhören. Und ich finde es großartig, wie er so die eigenen Erfahrungen, die er oder seine Wegbegleiter ja auch gesammelt haben, jetzt in diesen Baukasten übersetzen und den eben auch zur Verfügung stellen. Und was ich aber schon nochmal irgendwie highlighten möchte, ist das Thema Dialog, auf das er ja auch eingegangen ist. Also, dass es wichtig ist, dass wir miteinander im Austausch bleiben und nicht zu pedantisch oder moralisch miteinander umgehen, und auch anzuerkennen, ja, also wir sind jetzt eben da, wo wir gerade sind. Klar, da müssen wir irgendwie weg, aber deswegen ist jetzt auch nicht jeder Beteiligte, jede Beteiligte irgendwie direkt der Teufel. Und das ist wirklich auch so, was ich mich persönlich halt auch beschäftigt. Also wenn wir aufhören, miteinander zu reden, dann werden ja die Seiten auch nur noch steifer miteinander und dann haben wir, glaube ich, am Ende gar nichts gewonnen. Aber ja, du merkst, also ich bin, glaube ich, noch voll mit Eindrücken aktuell. Und wie ist es denn bei dir?
Ja, ich kenne ja Simon jetzt schon. Also wir hatten ja vorher schon gesprochen, eben über das Thema Verantwortungseigentum. Und da fand ich schon echt faszinierend, auch seine Art zu denken. Also ich schätze das wirklich, ne? Seine Art, die Dinge zu benennen. Er sortiert das auch sehr stark und hilft damit natürlich trotz der Komplexität, da halt überhaupt vorwärts zu kommen und halt irgendwie auch diese unterschiedlichen Facetten, dass die halt auch trotzdem sein dürfen, weil gerade bei diesen Nachhaltigkeitsthemen gibt es ja keine einfache Antwort, ja. Es gibt ja eben auch keine einfache Lösung, sondern es ist ja eben schon einfach ein Thema, was halt sehr viele Facetten mit sich bringt. Und insofern ist es eben auch hilfreich, dort mal Standards zu schaffen, halt irgendwie auch Begrifflichkeiten festzulegen. Da kann man natürlich auch drüber streiten und im Detail halt sicherlich auch anderer Ansicht sein. Aber genau dafür finde ich auch eben den Stellar-Approach toll. Und ich werde mich da auf alle Fälle auch eingehend damit beschäftigen. Und ich freue mich auch auf den weiteren Austausch mit ihm Richtung Verantwortungseigentum, weil das ist ja einfach eine Reise, wo es halt eben auch einfach viel Austausch braucht. Also insgesamt finde ich toll, dass Simon das strukturiert, sortiert, eben auch zu Papier bringt und eben auch zu guter Letzt natürlich auch als Beispiel vorangeht, eben sowohl mit neuer Narrative als auch jetzt wieder mit The Dive. Und ja. Da freue ich mich auf alle Fälle auf den gemeinsamen weiteren Weg.
Absolut.
Danke, Maike.
Danke dir und wir gehen jetzt auf jeden Fall inspiriert und gestärkt wieder in den Tag, denn der nächste Kaffee wartet auf jeden Fall schon auf uns und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit dir.